Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, wie gut bist du eigentlich im Komponistenraten?
Das kommt drauf ab. Manchmal geht's gut, manchmal geht's schlecht. Es gibt Dinge, die erkennt man sofort. Es hat ja jemand gesagt, einen großen Komponisten muss man daran erkennen, wie er die Türklinke runterdrückt. Stimmt in manchen Fällen, in vielen Fällen stimmt es natürlich auch nicht, weil es gibt eine Lingua Franca sozusagen, eine Weltsprache. Haydn und Mozart sprechen dieselbe Sprache. Aber mit unterschiedlichen Dialekten, und wenn man länger reinhört, kann man Unterschiede hören wahrscheinlich. Mhm. Viele Komponisten haben versucht, Beethoven nachzuahmen. Also es kann schon was wie Beethoven klingen, aber nicht von Beethoven sein. Also man kann da sehr leicht auf die Nase fallen. Andererseits gibt es Dinge, wo man sagen kann, naja, wenn es so klingt und von einem anderen ist, dann hat der das von dem anderen abgeschaut.
Okay, und genau das interessiert mich heute, weil etwas, was ich schon lange besser verstehen will, ist, woran erkennt man einen Komponisten? Was ist typisch Beethoven? Was ist typisch Mozart? Können wir die feinen und die groben Unterschiede herausarbeiten, die typischen Stilmittel, die uns erkennen lassen, naja, das klingt nach Komponist A, Komponist B, Komponist C, die großen Namen eben. Und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir heute. Und wir lassen uns dabei helfen von einem Musiker, dessen Video ich auf YouTube gefunden habe und dem Willi schon vorab gezeigt habe. Josep Castanier Alonso, der ist Cellist beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Und auf seinem YouTube-Account schreibt er, dass er auch ein bisschen Klavier spielt, was eine grenzenlose Untertreibung ist.
Er spielt sehr gut, ja.
Er spielt sehr gut und er hat ein Video gemacht, wo er am Klavier wirklich wunderbar vorführt, wie die Stile verschiedener bedeutender Komponisten klingen, wie sie sich unterscheiden. Er macht das mit einem Augenzwinkern, aber auch mit einem, ich würde sagen, recht beachtlichen analytischen Verständnis.
Ja, es ist ganz erstaunlich. Also ich bin bei sowas ja immer sehr, sehr skeptisch. Aber eigentlich muss man sagen, ja, das hat schon Methode. Natürlich arbeitet er raffiniert, auch zum Teil mit leicht veränderten, manchmal gar nicht veränderten Zitaten und holt sich so bestimmte Passagen aus Stücken der Klassiker und Romantiker, um die es dann geht, heraus, um die herum er drapiert. Aber er trifft den Tonfall doch in den meisten Fällen wirklich gut.
Ja, wir werden das Video auch in den Shownotes verlinken für alle, die sich das Original anschauen wollen. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Und um es noch lustiger zu machen, nimmt er ja ein Stück her, das mit Klassik eigentlich sehr, sehr wenig, man könnte sagen, gar nichts zu tun hat, nämlich Barbie Girl von Aqua, ein Eurodance-Hit von 1997, die Blütezeit des Trash, die Blütezeit des Techno, über das Leben der Barbie-Puppe. Das war ein sehr erfolgreicher und ist bis heute sehr erfolgreicher Hit. Kennst du's?
Nein, wir sollten es jetzt gleich anspielen.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie Girl in the Barbie World. Fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Das ist dieser Popsong, den der Cellisten-Pianist jetzt variiert im Stil von ABC. Das muss man sagen, hat Tradition. Also es gab ein wunderbares Orchesterstück. Ich weiß nur nicht, wer es komponiert hat, aber das waren Variationen über Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?
Was ist denn das?
Im Stil, na, das war ein 20er-Jahre-Hit. Ja. Im Stil von allen damals gängigen großen Komponisten. Auch sehr brillant gemacht. Da kommt zum Beispiel eine Passage vor aus dem Don Juan von Richard Strauss, die fast wörtlich zitiert ist und die wirklich so wie eine Variation über Was machst du mit dem Knie, lieber Hans, klingt. Also das ist schon ganz witzig.
Ah, okay. Das heißt, er hat sich da durchaus in einer alten Tradition bewegt, unser YouTuber. Wir hören uns ein paar von seinen Variationen an. Er hat insgesamt Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Chopin und Ravel dargestellt.
Paraphrasiert.
Ja. Wir hören uns ein paar davon an und dann werde ich dich, lieber Willi, fragen, was dran ist, okay? Dann starten wir mal mit Mozart.
Gut.
Lieber Willi, wie viel Mozart steckt in dieser Variante von Barbie Girl?
Es steckt viel Mozart drinnen. Es steckt vor allem diese, was hast du gesagt, diese Lingua Franca, ja? Dass man eine Melodie hat, eine einfache Melodie, die man mit den sogenannten Alberti-Bässen unterlegt.
Was ist das?
Da kann man jede Melodie drüber legen. Es gibt eben die Harmonien an.
Nicht? Das sind so zerlegte Akkorde.
Ganz genau. Oder einfach diese repetierten Harmonien und drüber ist halt die Melodie. Da kann man natürlich auch die Barbie drüber legen. Das ist gar keine Frage. Und man wird also hunderte solche Passagen in Mozartschen Klaviersonaten finden.
Das heißt, wenn man diese Alberti-Bässe hört, dieses kann man sich schon einmal denken, es ist einmal ein Indiz in Richtung Mozart.
Ja, aber es ist natürlich die Sprache der damaligen Zeit. Also das kann auch Cimarosa oder Salieri oder wer auch immer sein. Also das sagt noch nichts, aber ungefähr so die Lebendigkeit, das finden wir. Dann gewisse Figurationen, die er einbaut, die ganz eindeutig bei Mozart vorkommen, nicht thematisch, sondern verzierend.
So liebe, schnelle Melodien.
Genau, so ein bisschen sowas drüberlegen. Und dann ist eine Stelle, die ganz eindeutig ein Zitat aus einer Mozart-Sonate ist und die halt da gerade thematisch reinpasst. So klingt es in unserem Variationsbeispiel. Und so klingt es bei Mozart. Das ist der berühmte dritte Satz der A-Dur-Klaviersonate in A-Moll, interessanterweise das Alla Turca. Also da ist die türkische Musik paraphrasiert und das ist also nahezu wörtlich zitiert.
Okay, also wenn man sowas hört, dann
das ist
schon sehr,
wenn man das
ist die Handschrift.
Wenn man das hört, ist es Mozart.
Das ist ja klar. Aber ist das jetzt was er nur in diesem einen Stück, in dieser Alla Turca macht? Oder ist
ja, das ist so ein herausragendes Ding, dass man nicht sagen kann, das ist typisch Mozart, sondern das ist eine Mozartsche Erfindung. Das sind so Witze, die man nur einmal erzählen kann. Witz kann man immer nur einmal erzählen. Nicht?
Gut, das heißt, wir müssen,
die Bässe, die zerlegten, die kann man immer
erzählen. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Variationen anhören, dann müssen wir im Hinterkopf behalten, manches davon sind wirklich Stilmittel und manches davon sind Zitate, die einfach sehr konkret sind und werden uns nicht unbedingt dabei helfen, jeden Mozart zu erkennen.
Genau so ist es. Ja. Während das, wie er stilistisch macht, abgesehen von diesem Zitat von Alla Turca, ist sehr gut, finde ich. Also diese Mozart-Variation ist ich sehr gut.
Der hat den Mozart schon verstanden.
Viel Mozart gespielt offensichtlich. Ja.
Ja, dann schauen wir uns gleich an, wie viel Beethoven er gespielt hat. Das ist jetzt schon deutlich dunkler, düsterer, tiefer.
Titanischer, stärker, grober, wenn man so will. Nicht? Ja. Da ist der Mozart, das ist alles das, was man dem Beethoven nachsagt. Auch das eigentlich gut getroffen. Es gibt Beethoven-Sonaten, die mit solchen Unisono-Gängen anfangen. Die berühmte Appassionata zum Beispiel. Muss man jetzt nicht spielen, das ist hier nicht wörtlich zitiert. Wo es wirklich nahezu ans wörtliche Zitat drangeht, ist die Passage... Das ist wirklich zitathaft, die Pathetik, die Sonate, die C-Moll-Sonate von Beethoven.
Das Also eine lange Abfolge von, wie nennt man das, Sprüngen.
Und diese Oktav-Tremoli, dieses Tremolo im Bass, das ist das C, das große und das kleine C. Also bei den Streichern ist es ein Tremolo, nicht? Das ist eigentlich ein orchestraler Effekt.
Das ist eigentlich ein
schießt das in die Höhe.
Ein Erdbeben.
Wie ein Erdbeben, ganz genau.
Okay, und?
Und das, was er in der Folge macht, dass die Musik dann so heftig ein bisschen so herummodulierend sich betätigt und dann nach Dur geht und dann über so einen lebhaften, auch wieder so eine Tremolo-Bewegung, ein Gegenthema präsentiert. Auch das ist typisch Beethoven, das findet man auch in etlichen Klaviersonaten. Das müsste man nur irgendwo hineinstechen.
Mhm. Also es fängt düster also an, hier, dann kommt irgendwie was Heroisches dazu. Es nimmt so seinen Lauf.
Ja, genau.
Und diese typischen Akkordsprünge, die wir haben mit dem Bum, 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 ist das typisch Beethoven?
Auch, das macht er auch gern. Ja. Also das ist schon in dieser Häufung, und wenn es so konzentriert vorkommt auf engem Raum, diese unterschiedlichen Elemente, dann sind wir zumindest in einer Beethoven-Parodie gelandet.
Okay. Schauen wir uns doch als nächstes die Schubert-Variation an. Soll ich dir mal sagen, was ich da so raushöre, programmatisch?
Ja.
Ich habe das Gefühl, am Anfang hat man die Melodie und am Ende kommt dann immer dieses Badum, Badum. Ja. Und ich denke da an so einen Disney-Film, wo die Hauptfigur irgendwas singt und dann kommt so dieser Animal-Sidekick, so das kleine Stinktier oder so, und sagt irgendwas Freches dazu und fügt noch so seinen Senf dazu, so hihi. Und so geht es dahin, sehr lieblich, sehr freudevoll, also man merkt, sehr sorglos. Und dann kommt das Zittern, dann wird irgendwie recht viel gezittert und dann schwenkt es wieder zurück auf das Freudvolle. Also vielleicht ist man irgendwie auf einer Almwiese und dann kommt kurz, zieht ein Gewitter auf, na, es ist eh wieder die Sonne da und wir jodeln. Am Ende ist es ja wirklich, es endet mit einer Art Jodler.
Ja, das hat etwas ganz unbedingt mit der elblerischen Volksmusik zu tun, mit den Jodlern, mit den Walzern, die da improvisieren worden sind, wie Schubert sie ja wirklich am Klavier improvisiert hat. Manche davon hat er aufgeschrieben. Also es gibt ja solche Walzersammlungen, wo wirklich diese Art von Musik kultiviert wird. Das ist die eine Seite und du hast das sehr schön beschrieben. Es verdunkelt sich plötzlich. Auch das ist ganz gut, das gibt es bei Schubert wirklich oft, dass kühne harmonische Wechsel in ganz andere Tonarten sind. Das ist typisch romantisch, würden wir sagen. Das hat Schubert als erster wirklich kultiviert, dass plötzlich eine ganz andere Atmosphäre aufzieht. Das ist auch sehr schön. Es ist hier nicht, sagen wir so, er hat es gut abgelauscht, dem Schubert, aber er führt Elemente zusammen, die bei Schubert so nicht aufeinandertreffen.
Ah, wirklich?
Es ist sozusagen, es geht in den Schubertschen Kompositionen dann doch etwas harmonischer zu, sagen wir, im Sinn der verwendeten Mittel. Aber sowohl dieses elblerische, jodlerische, was wir da gehört haben, das bei Schubert oft vorkommt, als auch diese, als auch diese von Tonrepetitionen vorangetriebenen, etwas angstvollen, sehr romantischen Dinge, die kommen in sehr vielen Stücken von Schubert vor, auch in einigen Klaviersonaten, aber auch, oder ein Impromptus auch. in einer Variation über Barbie, wo man Schubert'sche Stilmittel verwendet, kann man sagen, warum soll man das nicht sozusagen gleichzeitig präsentieren? Also sowohl der Tonfall, der elblerische Tonfall, als auch dieser romantische, etwas sinistre Tonfall, den gibt's bei Schubert sehr oft, das ist typisch Schubert, keine Frage, als auch die kühne Modulation, die dorthin führt, gibt's auch bei Schubert. Also das ist schon, er hat sehr gut zugehört, das ist gar keine Frage.
Das heißt, da hört man schon einiges Typische heraus. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Chopin. Was sagst du dazu?
Ja, auch das genau zugehört, ist ganz witzig. Also diese Art, eine Melodie sanft anzufangen und dann mit Tongirlanden zu übermalen sozusagen. Das ist ein bisschen so eine Anleihe bei den italienischen Belcanto-Komponisten wie Bellini zum Beispiel. Nicht? Das ist das in den Singstimmen, diese großen Koloraturen, die Primadonnen singen können müssen. Und die Pianisten haben sich das angeeignet. So wie Franz Liszt sich den virtuosen Geigenstil des Herrn Paganini angeeignet hat, hat Chopin bei Bellini genau zugehört und vermixt das ist eben pianistische Virtuosität, das so leicht zu servieren, dass die Melodie dadurch nicht geschädigt wird. Sie wird überlagert, aber sie bleibt da. Das ist eigentlich schon typisch Chopin. Dann gibt es eine lustige Übergangspassage, die wirklich also echt aus einem Chopin-Stück zitiert ist. Das ist eine Modulation. Und der zweite Teil, also so ein Mittelteil, der erste kommt wieder, also so eine typische dreiteilige Form. Der zweite Teil ist halt das Dramatischere, das kennen wir aus den Polonaisen und aus den Scherzi von Chopin und aus den Balladen. Aber es taucht halt dann diese Barbie-Melodie drinnen auf, nicht? Das sind, man müsste jetzt sagen, die Chopin-Melodien sind filigraner, zerbrechlicher ein bisschen. Okay. Auch dann, wenn sie ins Dramatische gehen, als diese doch etwas hemdsärmelige Barbie-Melodie. Aber ich meine, wenn, dann so, ja.
Es geht ja dann trotz dieser Hemdsärmeligkeit und dieser sehr simplen Melodie doch irgendwie erstaunlich gut auf. Also diese Komposition wirkt auf mich sehr, sehr schlüssig.
Ja, es ist ein rundes, kleines Stück, das er da gemacht hat.
Und du meinst, es hat diese typischen Chopins?
Es hat Chopins, spricht mit einer durchaus an Chopin erinnernden Sprache.
Wie klingt es denn bei Chopin?
Naja, wir können zum Beispiel, wenn ich kann ein Stück, der Anfang, wie gesagt, der so einfach beginnt und dann auskragt in so ein koloraturüberranktes Stück, ohne dass der Bogen zerbricht. Ja. Das haben wir bei vielen Chopin-Stücken. Nehmen wir eine Mazurka.
Die augenscheinlichste Gemeinsamkeit für mich ist, dass es sich halt einfach um einen traurigen Walzer handelt. Im Dreivierteltakt, ja. Oder? Und wie du vorher gesagt hast, die rechte Hand führt irgendwas auf. Mhm. Die macht durchaus wilde Melodien.
Unter Umständen, ja.
Und die linke Hand macht recht brav dieses, also springt so herum.
Das ist auch ganz gut, das hatten wir bei den vorherigen Beispielen halt nicht, diesen typischen frühromantischen Klavierstil, dass die linke Hand einen Bass markiert und sofort hinaufgezogen wird ins mittlere Register, um die entsprechenden Akkorde dazu zu geben, um das harmonisch aufzufüllen. Ja, das ist etwas, was eine große Beweglichkeit verlangt und was Chopin also sehr, sehr kultiviert hat. Ja.
Okay. Ist es auch typisch Chopin das Ende, dass es so mit einem Punkt endet, mit einer tiefen Note?
Ja, das gibt es bei vielen Chopin-Stücken, ja, das stimmt.
Da macht das gleich dreimal. Hat er gleich dreimal unten auf die Pauke quasi.
Das ist der Schluss der Prälude, das letzte der Prälude. Das ist ein bitterer Abstieg und da gibt es den Ton gleich dreimal. Ja.
Okay. Jetzt haben wir uns ein paar so Stilmittel angeschaut. Gäbe es eigentlich noch Komponisten, wo du sagst, die würden sich total gut eignen, um auf diese Art erklärt zu werden, veranschaulicht zu werden, weil die so typische Stilmittel haben?
Ich glaube, alle wirklich großen Komponisten, alle berühmten Komponisten kann man auf diese Weise schon ein bisschen heranziehen für diese Art von Variationstechnik. Weil es gibt so bestimmte harmonische Gesten. Das ist wie die Klangfärbung einer Stimme oder Phrasen, die jemand gern verwendet.
Ja, also, gib mir noch ein paar Beispiele. Was ist denn so ein ganz klassischer Fall von sowas?
Das ist schwer zu sagen. Du kannst sofort an Instrumentationsdetails einen Richard Strauss erkennen, aber warum das so ist, das ist in Worten sehr schwer zu erklären. Du kannst, wie gesagt, das Klanggewand eines Orchesterstücks von Richard Strauss verwenden und nur den melodischen Gang verändern. Dann kannst du natürlich da drinnen wunderbar auch die Barbie einbauen. Nicht? Und dann ist das eine Variation, aber das Haus, in das du die Barbie, das Puppenhaus, in das du die Barbie hineinsetzt, ist dann von Richard Strauss oder von Richard Wagner. Das kann man machen, weil viel Musik hat eben ein melodisches Element. Das ist die Hauptmelodie. Da kann es eine Gegenmelodie dazu geben, die kann ich ja dann schon wieder lassen, wie sie ist. Und die Hauptmelodie muss halt ungefähr in diesen harmonischen Gang hineinpassen, der vom Orchester drumherum gemacht wird oder von den anderen Stimmen im Klaviersatz. Das wird immer schwieriger, je moderner die Musik wird, weil dann passen die Melodien halt nicht. Wenn so relativ simple Melodien passen auf die Viertakter und Achttakter bei Mozart oder auch Beethoven oder auch noch Schumann, vielleicht sogar beim frühen Wagner, ganz gut. Und je unregelmäßiger die Musik auch melodisch wird, umso schwieriger wird es, diese Melodien einzupassen in ein etwas kühneres Ambiente. Aber es geht natürlich. Es kommt darauf an, was für Stücke man nimmt. Also es ist jetzt schwer, das zu demonstrieren, weil wir können jetzt ein Stück aus Don Juan von Richard Strauss herausnehmen und sagen, ja klar, typisch Richard Strauss. Ja. Wenn ich jetzt die Melodie, die im Horn liegt, verändere, bleibt es immer noch die Klangwelt des Richard Strauss, der halt da eine andere Melodie hineingesetzt hat.
Ja, das ist mir schon klar. Aber spiel mir doch mal einen Richard Strauss vor. Jetzt hast du schon so viel von diesem Puppenhaus erzählt, jetzt möchte ich es kurz sehen.
Thank you. Das ist dieser typische Strauß eruptiv, leuchtend, strahle mit diesem da-da-da-da-da-da-da in den Holzbläsern und mit diesem Pizzicati in den Streichern und drüber liegen die Violinen mit diesem Hauptthema. Jetzt kann ich dieselbe Begleitung, dieselben Holzbläserfiguren, auch dieselben Akkorde der Blechbläser, die da-jam, da-jam immer wieder machen, kann ich lassen. Und könnte eine andere Melodie da hineinlegen. Kann ich jetzt leider nicht machen.
Dass ja, wir müssen es uns jetzt einfach vorstellen.
Aber wenn ich mir eine ähnlich schwungvolle Melodie, ob das mit der Barbie ginge, weiß ich nicht. Und wir hätten schon eine Richard-Strauss-Variation der Barbie oder irgendeiner anderen Melodie.
Ja, das wäre dann ein Puppenhaus, das in dem es ordentlich zugeht.
Ja, bei Strauss auf jeden Fall.
Eine Barbie, eine wilde Barbie-Welt.
Man könnte ein bisschen Debussy nehmen, da wäre es viel ruhiger.
Ja, Debussy bringt mich gleich zu noch etwas, was ich im Internet gefunden habe. Mhm. Und zwar ein Meme, also ein Bild, das jemand erstellt hat, um zu visualisieren, wie Komponisten am Klavier gespielt werden müssen, damit es ihnen gerecht wird. Mhm. Welche Art Anschlag braucht man? Und es wurde illustriert, an welche Art von Händen braucht man. Also da waren dann so mehrere Klaviertastaturen drauf und für jeden Komponisten war dann etwas anderes anstatt der Hände. Zum Beispiel, um Chopin zu spielen, braucht man Schneebesen als Hände. Ist da so gezeichnet gewesen. Um Beethoven zu spielen, bräuchte man einen Hammer, für Rachmaninoff Tentakel, für Bach Roboterhände und eben für Debussy Federn. Was ist da dran?
Naja, es stimmt für manche Dinge. Ja. Also die Tentakel schon deswegen, weil Rachmaninoff hatte Hände, die konnten ohne weiteres eine Dezim greifen. Und so einer ist schon froh, wenn er die Oktav greifen kann.
Ach so, Moment, der Rachmaninoff hat deswegen so geschrieben, wie er geschrieben hat, weil er besonders große Hände hatte.
Er konnte spielen, absolut.
Er hat nur für sich geschrieben.
Ja, absolut. Er war einer der größten Pianisten seiner Zeit, das ist gar keine Frage. Ja.
Bei Debussy, dieser streichelweiche Anschlag, ist das dann im Sinne des Komponisten?
Das hat schon was für viele Debussy-Stücke, aber es gibt da natürlich bei Debussy, wie bei jedem guten Witz, gibt es auch einen Gegenbeweis dafür.
Okay. Nicht?
Aber natürlich gibt es sehr viele Stücke von Debussy, wo man eine unglaublich nuancenfähige Anschlagkultur braucht, nicht? Also, wenn wir nehmen allein den Anfang des ersten Bandes der Prälüds, die Tänzerinnen aus Delphi.
Das ist schon sehr zart.
Das ist sehr zart und vor allem, es sind unterschiedliche Zonen von Zartheit, unterschiedliche, wie nennt man das, Stärken?
Nuancen.
Unterschiedliche Nuancen und unterschiedliche Möglichkeiten von Zartheit. Es beginnt schon sehr zart und diese Figuren, die dann von oben, die Akkorde, die runterkommen, sind noch zarter als die anderen. Also man braucht eine unglaubliche Palette von Möglichkeiten, die Tasten niederzudrücken. Also mit Federn kann man dann die zartesten wahrscheinlich, wenn man die Tasten überhaupt bewegen kann mit den Federn, so zart wie möglich herunterdrücken. Also ich meine, das Bild hat schon was, okay. Ja, aber es nimmt natürlich nur einen Bruchteil dessen.
Ist natürlich auf. Vereinfacht, so wie auch unsere ganzen Barbie-Beispiele natürlich sehr vereinfachend waren, aber ja. Wenn man in dieser Diktion bleibt, dann könnte man sagen, dass ein Barbie-Haus, oder sagen wir, wenn Debussy Barbie Girl geschrieben hätte, dann wäre dieses Barbie-Haus ein sehr wolkiges.
Man muss was mit Federn spielen.
Mit Federn gespieltes. Ein letztes Beispiel zu Barbie Girl haben wir noch, nämlich Ravel. Mhm. Das endet mit dem Chopin'schen Punkt am Ende.
Ja, wobei die Schlussfiguration, die da so hinaufgeht, wie eine Girlande, die ist nahezu ein Zitat von Ravel. Überhaupt findet man, ich finde das sehr geschickt gemacht, findet man bei Ravel Stücke, die wirklich so pseudoklassizistisch, so ein bisschen, mit diesen immer ein bisschen falschen Noten dazu, immer den falschen Tönen, man tut immer ein paar Dissonanzen einbauen, ja. Das ist auch hier gut gemacht. Und der Schluss, wie gesagt, ist beinahe wie in Le Tombeau de Couperin von Ravel. Fehlt allerdings der Schlusston. Der ist ja von Chopin gewesen.
Den hat er von Chopin. Aber um zu Ravel zurückzukommen, klassizistisch sagst du, ich kann mir da, wenn ich das höre, schon was vorstellen, aber was heißt das genau? Was ist denn jetzt typisch Ravel? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist ein etwas distanzierter, wie hinter Glas befindlicher Ton, der eigentlich sehr klassizistisch daherkommt, wie gesagt. Also es sind so oder fast neobarocke Figuren in den Händen und das wird immer so ein bisschen angereichert durch Nebennoten, die im Barock ebenso nicht vorkommen. Dadurch kriegt es so eine feine Würze. Also es ist alles so mit ein bisschen Chili angereichert und das ist hier ganz gut getroffen, hat etwas Spielerisches, also es ist wie gesagt auch das nur eine Facette von Ravel, aber es ist schon eigentlich typisch Ravel, also von diesen Variationen, die wir gehört haben, ist das wahrscheinlich neben der Mozart-Variation das am raffiniertesten gelungene, weil das hätte er wahrscheinlich wirklich ungefähr so gemacht, wenn er denn das Barbie-Thema variiert hätte.
Also es ist sozusagen, es hat sowas Straightes, sowas Lineares, aber es hat dann immer wieder kleine Ausbrecher und so.
Ja, und vor allem dann am Schluss dann doch wieder ganz etwas anderes, aber es schnurrt ab wie ein Uhrwerk und man hört, dass Stravinsky gesagt hat, der Ravel, das ist ein Schweizer Uhrmacher. Also alles sehr genau gearbeitet.
Ja. Eine Spieluhr des Teufels.
Genau. Mit einer teuflischen Lust daran, dir mitzuteilen, auch während des Spielens, das könnte jetzt auch ganz anders sein und ich könnte da jetzt alles Mögliche machen, mach's aber nicht.
Ja, also Barbie Girl ist sozusagen eine Aufziehpuppe, die aber hin und wieder ihren eigenen Mechanismus überwindet.
Kann man sagen.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte geben Sie uns 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören.
Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann freuen wir uns podcast@diepresse.com über Ihre Zuschriften.
Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.